Eins, zwei, drei, vier.
Eins, zwei, drei, vier. Noch einmal. Eins, zwei, drei, vier. Pension Schöller.
Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Kathi Lavoll. Hallihallo.
Hallo.
Kathi, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einer Kabarettistin stellen kann, nämlich, wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
Standardaussage einer Kabarettistin oder eines Kabarettisten wahrscheinlich, es ist mir passiert.
Wirklich wahr? Dann erzähl doch mal, bitte.
Ich habe mich eigentlich damals mit einer Schauspielerin zusammengetan, die ein bisschen älter war als ich, für, ich weiß nicht mehr, wie es genau geheißen hat, aber im Werkel im Goethehof, weiß nicht, ob du das kennst.
Ja, nur vom Namen eigentlich.
Eine KPÖ-Bühne.
Wirklich?
Im 22. in Kaisermühl. Die aber recht engagiert damals waren und ich kannte die nicht. Und sie ist auf mich zugekommen und hat gesagt, du, da gibt es einen gemischten Abend, da kann man was ausprobieren, hast Lust.
Okay.
Und wir haben Sketches geschrieben.
Verstehe. Also sie hat gemeint, ihr könntet doch Kabarett machen.
Nein, sie hat nicht Kabarett gesagt. Sie hat gesagt, wir machen Sketches. Wir sind ja Schauspielerinnen.
Okay. Also sie hat dich gekannt von der Schauspielschule auch?
Irgendeinem Schauspieltraining, glaube ich. Nein, nicht von der Schauspielschule. Das war...
Okay.
Und die Sache war dann die, dass privat bei der ziemlich abgegangen ist und wir dann festgestellt haben, irgendwie wird das alles zu viel. Und dann habe ich gesagt, du, ich habe in meiner Lade ein paar Solotexte, die ich vorbereitet habe, eigentlich für ein wienerisches Varieté war meine Idee.
Okay.
Wo ich Hauptfigur bin.
Ja.
Ganz ja. Bescheiden.
Ja. Aber es ist ja nicht so untypisch, nicht, wenn es für eine Person ist und man hat es in der Schublade.
Naja, die Idee wäre schon gewesen mit Tänzern, mit Akrobaten, mit einer Band und so weiter. Also ich wollte das groß machen. Aber ich
Ernsthaft
jetzt?
Wirklich?
Ja.
Okay.
Aber es waren eben Parts drinnen, wo ich über Paris erzählen wollte, was ich, da kommen wir wahrscheinlich später noch dazu. Und habe dann gesagt, ich könnte diese halbe Stunde auch alleine meistern. Wenn sie das zu sehr stresst, dann probiere ich es einfach allein.
Okay. Und ich nehme mal an, so ist es gekommen, oder?
So ist es gekommen und ich war noch nie so nervös auf der Bühne, obwohl ich wirklich schon viel Spaß gemacht habe.
Wirklich wahr. Und es ist gut gelaufen dann?
Es ist sehr gut gelaufen. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Hälfte meine Freunde waren, die da drin gesessen sind.
Ach, na, das ist kein Garant, oder? Na? Das weiß man ja, oder?
Stimmt. Ja. Oft ist das schwieriger.
Ja, ja.
Das war richtig cool.
Wirklich? Richtig cool.
Also war
das dann auch so... Oder war das dann tatsächlich eben eher so ein Erlebnis, wo man sagt, ah, das ist vielleicht meins?
Ja.
Okay, sehr eindeutig.
Ja, eindeutig.
Du wolltest immer schon auf die Bühne?
Immer nicht.
Na, wann ist das gekommen?
Mit 14.
Mit 14.
Weiß nicht, ob das als immer gilt.
Ja, es gilt das relativ bald, würde ich sagen.
Relativ immer.
Oder
als Rimmer.
Es gilt auf jeden Fall, es gilt als so bald, dass man dann nicht sagen könnte, du bist wirklich so in dieses ganze Entertainment-Ding so reingerutscht.
Nein,
du wolltest
das
einfach.
Ja, ja.
Und zwar mit 14 oder ab 14. Und hast dann zu deinen Eltern gesagt, du würdest gern ein Musical machen?
Es war so, ich war im Musical, also wir sind ab und zu ins Musical gegangen. Relativ selten, weil das sehr teuer ist für 5 Personen. Ich habe 2 Brüder. Aber wenn wir gegangen sind, dann war da die ganze Familie am Start. Und da waren wir mal in Romeo und Julia im Raimund Theater. Und ich kann mich noch erinnern, da habe ich die Tänzer so toll gefunden und Tänzerinnen. Da waren irrsinnig tolle Tanznummern drinnen und ich habe davor schon ein bisschen getanzt, also ich habe einfach gern getanzt, aber nicht jetzt irgendwie mit großem Ziel. Und habe dann realisiert, dass diese Personen, die da so schön tanzen und singen auf der Bühne, Geld damit verdienen, dass das deren Job ist. Und das war für mich so ein einleuchtender Moment, dass ich mir gedacht habe, vielleicht werde ich doch nicht Gynäkologin oder Anwältin oder sonst was, sondern... gehe in diese Richtung und habe dann angefangen mit Workshops und Stunden nehmen und habe mich darauf vorbereitet.
Ja. Was hast du mit 12 gedacht, warum die das machen?
Ich habe das noch nicht so gekoppelt. Ich weiß, es klingt ein bisschen blöd, ja, aber
nein,
ich habe das nicht so realisiert. Ich dachte, Das ist so ein bisschen Spaß, weil das ist ja auch das, was uns so vermittelt wird. Wenn du Künstler bist, dann machst du es ja als Hobby.
Ja, okay. Mhm.
Dass die aber 8 Shows die Woche spielen und eigentlich kaum ein Privatleben haben, ist was anderes. Also ich habe das irgendwie nicht ganz zusammengefügt oder auch, dass es in meiner Möglichkeit ist, das beruflich zu machen.
Okay. Aber man könnte, eher das. Ja,
ich wusste auch nicht, dass man das studieren kann, wo man das studiert, weil aus meiner Familie kommt jetzt niemand aus dem musikalischen Bereich.
Mhm. Aber gibt's irgendjemanden im weitesten Sinne im Unterhaltungsbereich in deiner Familie? Weil ich finde, bei dir wirkt es sehr natürlich und sehr authentisch immer, wenn du auf der Bühne bist und da, wenn du so sprichst drüber und so, als hättest dich immer schon irgendwie dorthin gezogen oder als hättest du so einen Background, aber ist nicht.
Na, das Interesse war da. Meine Mama hat auch immer geschaut, dass wir ins Theater gehen und dass wir uns in diese Richtung bilden und hat uns das auch immer ermöglicht, dass wir ins Theater gehen, weil das ist ja auch nicht so selbstverständlich.
Ja.
Aber es war niemand von meiner Familie. Also es gab, mein Opa war Lehrer, meine Eltern waren beide Banker.
Wirklich?
Ja, meine Mama dann selbstständig, später, weil sie jetzt blöd geworden ist in der Bank. Mhm. also da kommt niemand aus dem Entertainment-Bereich, gar nicht, auch nicht aus dem Musikbereich.
Okay.
Leider, ich hätte das irgendwie toll gefunden.
Ja, okay, aber sie waren okay damit, dass du das machen willst.
Nein.
Nein, wirklich?
Es begann einmal mit Tanzstunden, die einfach nicht an der Volkshochschule nehmen wollte, wo sie günstig sind, sondern gleich einmal im Tanzforum hat das damals noch geheißen, weil ich wusste, ja dort gibt es diese Musicalschule, da kann man das richtig lernen. Da lernt man das richtig.
Okay, und du hast da damals schon gedacht, ich will es richtig lernen.
Ich will es richtig lernen, das ist jetzt mein Ziel.
Okay, du wolltest ab da beruflich
Tänzerin war es. Und dann hat meine Mutter irgendwann nach 3 Jahren intensiven Tanztraining gesagt, Kathi, wenn du ein Musical machen willst, dann solltest du singen können auch. Dann hat sie mich bei der Musikschule angemeldet für Gesangsstunden und hat, ich glaube, ihr eigenes Geld zusammengekratzt, dass sie mir das ermöglicht hat. Ja.
Okay.
Und das war dann sehr intensiv, da habe ich dann 4 Tage die Woche am Abend nach der Schule, also ich bin so um 11:30 nach Hause gekommen, weil ich so einen Ehrgeiz entwickelt habe, dann in der Oberstufe. Mhm. Weil ich war eigentlich in der Handelsakademie, was komplett konträr ist.
Ja, aber ich auch.
Wirklich?
Ja, ja. Mhm. Aber bei dir war es auch so. Du warst da Hack, aber eben mit dem Unterschied, dass du am Nachmittag schon Gesang und am Abend dann Tanzunterricht.
Also nicht jeden Tag Gesang. Ich habe einmal in der Woche Gesangsunterricht gehabt, Tanzunterricht jeden Tag.
Schon jeden Tag.
Ja, und das habe ich mir dann auch selber finanziert, weil es ist dann immer teurer geworden, weil ich immer mehr machen wollte. Und dann habe ich mein Ferialpraktikum, das Geld, was ich verdient habe im Sommer, habe ich dann dafür eingesetzt und habe mir diese, da gab es so eine, wie heißt das? Eine
Sparkasse.
Eine Karte, also, die man.
Sparschwein.
Na schon, sollte ich wissen als Yogalehrerin. Eine Karte, die nicht limitiert, wie oft man kommt.
Ah, so eine Jahreskarte einfach, oder?
Ja, Monatskarte war es halt damals wurscht. Und die habe ich mir dann immer gezahlt pro Monat und bin da hingegangen. Bis zu meinen schlechten Noten in der Hack. Dann hat meine Mutter gesagt, ich verbiete dir jetzt, in die Kurse zu gehen. Dann habe ich gesagt, dann mache ich meine Matura nicht, weil ich zahle es selber.
Sehr konsequent und auch sehr zielstrebig, muss man sagen. Ich meine, gut, die Noten waren nicht mehr so toll, aber trotzdem. Das durchzuziehen über Jahre ist ja nicht so einfach. Ne? Mm. Okay, und du bist besser geworden und besser geworden und besser geworden. Und
fantastisch geworden.
Ja, wie man ja mittlerweile weiß, aber... Ich kann es natürlich nicht genau sagen, wie gut du damals warst, aber das ist sicher, aber ich bin mir sicher, du bist
großartig.
Sehr gut geworden. Und warst dann irgendwann so weit, um die Aufnahmeprüfung an einer Musicalschule zu machen. Gibt es da mehrere in Wien?
Es gab mehrere. Ich weiß nicht, wie viel es aktuell gibt. Es gibt noch ein paar sind noch, also meine ist insolvent gegangen.
Ah ja.
Nachdem ich dort war, also schon Jahre später. Damals gab es mehrere und ich habe da 3 Aufnahmeprüfungen gemacht. Es war für mich auch klar, dass ich in Wien bleibe, weil das sind private Studienplätze.
Mhm.
Das hätte ich mir im Ausland nicht leisten können. Also das war nicht möglich, weil meine Brüder auch noch studiert haben.
Aber hättest du das überhaupt gewollt, wenn es möglich gewesen wäre?
Wien ist mir zu dem Zeitpunkt schon ziemlich auf die Nerven gegangen.
Wirklich, war?
Ja, schon.
Okay.
Also ich habe immer das Gefühl gehabt, da bin ich nicht so ganz zu Hause.
Wirklich,
war? Ja, ich weiß aber nicht, warum.
Okay, aber du bist Wienerin natürlich.
Ich bin Wienerin,
ja,
echte. ja.
Echt, ja.
Da gibt's weniger.
Aber was
darf man das sagen? Das darf man nicht sagen.
Ja, aber
es sind alle echte Wiener, die in Wien leben.
Ja.
Und innen.
Ja. Man darf sagen. Aber ist es da zu klein geworden oder hast du dich nicht mehr wohlgefühlt? Waren da die Leute zu, ich weiß nicht, dieses Klischee, das ist einmal so ein Klischee, waren da die Leute zu grantig?
Sie waren mal wirklich zu grantig ich weiß nicht, ich habe mich überhaupt nicht, also ich weiß nicht, ich bin da durch kein Kran gefahren jeden Tag und da hast du halt alle gesellschaftlichen Schichten, um es eigentlich politisch nicht korrekt auszudrücken. Und ich habe mich da manchmal zurückversetzt gefühlt zum Mundl, den ich auch nicht gern geschaut habe damals. Wirklich? Ja.
Ah, da warst du aber einer der ganz wenigen.
Ja, ich habe es erst nachher lieben gelernt.
Okay.
Später, wie ich es dann verstanden habe. Aber davor war es eher so, oh Gott, ich geniere mich. Okay. Dass ich aus dieser Stadt komme, wo er kommt.
Okay, aber das heißt, du hast dich eigentlich immer eher zu den schönen Künsten hingezogen gefühlt.
Immer, immer. Also ich wollte immer entfliehen.
Das ist doch interessant.
Ich wollte immer entfliehen.
Weil das ist natürlich untypisch für jemanden, der dann letztlich beim
Kabarett landet.
Ja. Okay.
Ja.
Ja, du hast die Aufnahmeprüfung geschafft.
Ja, am Wiener Konservatorium. Mhm. An der privaten Uni.
Ja. Und erzähl mal, wie läuft da so eine Musicalschule ab? Also ich konnte jetzt sagen, erzähl mal so einen typischen Tag oder wie viele sind da in einer Klasse? Wie läuft das ungefähr?
Man ist oft durchgemischt, weil es nach Level geht, also gerade beim Tanzen. Ich war recht fortgeschritten schon, wie ich dort angefangen habe. Es gibt Leute, die haben mehr Schwerpunkt Gesang, mehr Schwerpunkt Tanz oder Schauspiel. Und ich war eindeutig Tanz, deswegen war ich da auch schon ein bisschen weiter. Man hat meistens begonnen mit Ballett in der Früh, mit Jazzdance danach, mit Mittagspause und Musikdramatik. Das war so das Hauptfach eigentlich, wo man lernt zu singen, Stücke aus einem Musical und die dann auch wirklich szenisch darstellt oder reduziert szenisch darstellt für Auditions. Improvisation, Theatersport, Steppen.
Wirklich war, klingt eh alles total interessant.
Klingt eigentlich gut, gell? Können muss man, Sprechtraining.
Ja, können sollte man das heute. Ich würde mir sowas nie zutrauen. Ich meine, jetzt
naja, aber da ist, deswegen aber, ist man ja dort, um das besser zu lernen.
Ja, ich wäre nie genommen worden bei sowas.
Also wer zahlt, der kriegt auf der Privatuni.
Wirklich?
Nein, also sie nehmen, nein. Also es ist schon natürlich eine Auswahl getroffen worden, aber.
Okay. Also das heißt aber auf der anderen Seite natürlich auch, es hat wieder Geld gekostet.
Ja, ja.
Hast Geld du das gekostet. Selber dann zum Teil
Nein,
schon finanziert?
Nein, das haben mir tatsächlich meine Eltern finanziert. Das war richtig Eltern. Toll, ja. Da, die haben einfach auch gesehen, was für einen Ehrgeiz ich an den Tag gelegt habe, die Jahre davor, wo ich mir viel selber zahlt habe. Und dann haben sie halt gesagt, naja, meine Brüder studieren schon recht lange, die haben zwar den staatlichen, günstigeren Weg gewählt. Dafür halt sind sie länger zu unterstützen. Okay. Und ich habe 4 kompakte Jahre und dann haben sie mich in die Freiheit entlassen und da haben sie mich eben unterstützt. Und bin ich sehr, sehr dankbar dafür.
Ja, ja, ja. Ich wirklich finde es sehr großzügig. Und die dauert 4 Jahre, diese Musicalschule.
Und endet mit einem Diplom, Bühnenreife-Diplom.
Verstehe. Und du hast es offensichtlich geschafft natürlich. Und jetzt sind wir ungefähr an dem Punkt, nehmen wir mal an, wo Paris ins Spiel kommt.
Ja, fast. Also 2010 habe ich abgeschlossen. Dann habe ich da habe ich gut zu tun gehabt danach. Da war ich ganz glücklich. Auch noch im letzten Jahr habe ich mein erstes Engagement gehabt bei Evita und Tour und bin durch Deutschland getourt. Und habe dann einige Tanzjobs gemacht, so vor allem Gala-Jobs oder ja so kleine Fernsehgeschichten. Aber in Deutschland lustigerweise. Und dann hat mir schon während der Ausbildung eine Tanzlehrerin gesagt, du bist so groß, du tanzt sehr gut, würde dir nicht Paris gefallen? Und ich war so, was ist Paris? Was soll das heißen?
Interessante Aussage, du bist zu groß.
Nein, es ist, ja, total blöd klingt
aber,
das,
aber
oberflächlich,
aber. Es ist natürlich ein Qualitätskriterium bei Tänzerinnen, oder die Größe?
Nein, je nachdem in welcher Sparte. Also Ballett sollte nicht zu groß sein.
Aha,
weil wenn ich mit meinen 1,77 gehoben werde von einem 1,80 Mann, der wird sich nicht freuen. Aber wenn ich 1,60 bin und gehoben werde, wird er sich freuen.
Ah, interessant. Okay. Logisch, aber auf sowas bedenkt man, oder über sowas denkt man natürlich nicht nach.
Ja, es ist auch komplett oberflächlich, aber das ganze Business, ja, natürlich, ist ja klar. Ein oberflächliches.
Ja, und in dem Fall sind es sehr pragmatische Gründe, die ja. aber irgendwie natürlich auch auf der Hand liegen. Ja.
Und sie war eben Tänzerin im Paradis Latin. Das Aha. ist ein Kabarett, ein bekanntes in Paris, vor Jahren. Mhm. Und sie hat gesagt, na, wenn dir das so taugt, dann der Stil ist mir sehr gelegen. Also ich war nie die Hip-Hop-Tänzerin, mhm. sondern eher so die elegantere Jazz-Tänzerin.
Ja, das und, kann man ja gut nachvollziehen, wenn man die gesehen hat. auf der Bühne.
Und dann hat sie mir mal diese ganzen Kabarets gezeigt und ich habe auf YouTube alles inhaliert, was ich finden mhm. konnte. Mhm. Also sei es Lido, Moulin Rouge, eben das Paradis Latin. Und von dem, wo ich gelandet bin, habe ich eigentlich noch nichts gehört mhm. gehabt. Aber ich hatte dann eben eine Kollegin, die mit mir studiert hat, die dort gearbeitet hat im Nouvelle F. Hieß das in Paris. Und da habe ich gesehen, die casten wieder Tänzerinnen. Da habe ich sie gefragt, ob sie glaubt, dass ich das schaffen würde und ob ich da mal hinkommen kann. Und habe mir das halt organisiert und habe sowohl im Lido als auch im Nouvelle F an dem Wochenende vorgetanzt. Im Lido kann man nämlich auch Privat-Auditions machen. Da war ich dann nur mit einer anderen Tänzerin. Und fürs Lido war ich fast zu klein und Wie? Zu breit. und fürs Nouvelle F hat es aber wirklich gepasst. Also es war schon eine, also es geht nicht nur um die Äußerlichkeit, man muss wirklich tanzen können und das Steckenpferd ist der Cancan, gerade mhm. in dem Kabarett. Das war sehr traditionell und es ist halt Hardcore-Cardio-Training und sehr, sehr fordernd generell für die Tänzerinnen ja. und Tänzer.
Also das heißt, man muss einfach sehr fit sein, was ja eigentlich eh klar ist.
Ja, mhm. genau. Sehr fit und einfach auch diese körperlichen Voraussetzungen haben, weil sie schon sehr auf die Ästhetik, dass jeder gleich groß ist. Noch dazu, wenn die Kostüme nicht jedes Jahr neu geschneidert. Das heißt, wenn ich plötzlich eine 1,60-Tänzerin habe, dann wird die nicht ins Kostüm von der 1,75 Großen passen.
Okay,
das ist auch eine Geldsache.
Das ist extrem witzig, oder? Da wird nicht das Kostüm angepasst, sondern.
Nein, die Tänzerin wird angepasst. ja.
Okay.
Voll. Mhm.
Ah ja. Ja, jetzt hätte ich fast nur mal dieselbe Frage. Erzähl einmal ein bisschen.
Bin ich nicht drauf eingegangen. Nein. Habe mich verloren.
Nein, ich hätte dieselbe Frage wie zur Musical-Schule. Wie läuft das ab? Erzähl einmal so. Ich nehme mal an, du machst da Proben und so weiter, aber du hast sicher genau. Freizeit untertags, aber ja. du musst dann jeden Abend tanzen, oder wie?
Ja, also es ist ein sehr verwirrendes Leben. Also die Probenzeit, das ist relativ klar gewesen. Wir haben um 8 oder 9 in der Früh begonnen und um 6 am Abend hat es geendet. Also es war ein ganzer Tag Probe. Mhm. Körperlich sehr anstrengend, weil man hat nicht mal wie im Musical-Bereich mal die Situation, dass man jetzt gibt's Orchesterprobe, jetzt setzen wir uns hin und singen einmal. Nein, das war einfach immer tanzen. Und in kürzester Zeit, also 3,5 Wochen Probe für eine Stunde 45 Show ist relativ knapp bemessen.
Das kann sogar ich sagen, ja. Mhm.
Und vor allem, wenn man das davor eigentlich alles noch nicht gesehen und gemacht hat. Aber die haben das eben durchgeboxt und dann gab es Durchläufe. Ich kann mich erinnern, da gab es einen Tag, da haben wir 4 Durchläufe gemacht. Am Vormittag 2, am Abend 2, weil man das auch mit den Kostümwechseln lernen muss, weil das extrem schnell oft geht. Mhm. Wenn ich nur 1 Minute zum Umziehen habe, ins ganze Concon-Kostüm. Und ja. aber raufrennen muss in der Garderobe, weil die nicht unten ist.
Ja, genau. Aber das also, ist total oft so eine Frage. Da hat man Leute, die einem helfen dabei. Also ich frage mich das so oft. Jetzt unlängst habe ich den Taylor Swift-Film, Konzertfilm gesehen zum Beispiel.
Ah, das habe ich noch nicht gesehen.
Die sie ja während dem Konzert sicher 30, ich sage jetzt Hausnummer 30 Mal oder.
Die hat sicher 10 Dresser. Backstage.
Ja, Dresser heißen die.
Dresser.
Und du kommst da Backstage und die stehen da und
du hupst rein.
Und es ist eigentlich so ein bisschen wie ein Boxenstopp in der Formel 1, oder?
Wirklich, schnell Räderwechsel.
Also unten kümmert sich jemand um die Schuhe, oben um die Jacke ja. oder je nachdem.
In den Luxusproduktionen.
Spannend. Ja, verstehe.
Nicht aber bei uns.
Okay, also du hast das selber.
Ich musste einfach eine gewisse Ordnung haben. Ja. Es gab eine, das war aber auch unsere Schneiderin, die mhm. Dresserin, die hat uns geholfen, wenn ja. mal Not am Mann ist, aber eigentlich hat sich die nur um die Hauptfigur gekümmert. Mhm. Und wir mussten einfach eine gewisse Ordnung und Preparation haben, dass wir wussten, ja, okay, das ist jetzt da unten bei der Stiege links, ist mein Spot, da liegen meine Concord-Boots, meine Rouge-Hose, mein Riesenrock, meine Corsage, mein Halsband, mein Armband, mein Hut. Das sind so kleine Dinge, die man dann nicht vergessen darf, weil sonst fällt es halt auf in der Reihe, wenn alle das tragen und du nicht. Und dann hupst wieder da auf die Bühne.
Ja, verstehe. Aber ich finde ja, wenn man sich jetzt mal überlegt, finde ich, dass das ja die Illusion total bricht oder total zerstört, wenn man sich denkt, das ist alles so total glamourös und durchgestylt auf der Bühne. Aber sobald man mitdenkt, dass die dann da hinten voll den Stress haben.
Voll stressig.
Und sie in irgendwas hineinzwängen, damit sie dann wieder herauskommen und strahlen können. Ist es eigentlich, finde ich, so, es nimmt dem Ganzen ein bisschen den Glamour vielleicht sogar.
Ja.
Aber wenn man es nicht mitdenkt, dann schaut es natürlich großartig aus, keine Frage. Und ich nehme mal an, es war eine sehr tolle Zeit dort, oder?
Ja. Also grundsätzlich schon, aber es war halt einfach wirklich sau anstrengend. Ich habe 6 Tage die Woche Doppelshow gehabt.
Wirklich wahr?
Ja, also ich bin um 17 Uhr dort reinspaziert, habe mich geschminkt, aufgewärmt. Erste Show hat um 8 gestartet, zweite Show um 10 oder 10.30 Uhr, je nachdem, wie langsam die Gäste rausgegangen sind. Das ist ja nicht so streng. Und dann war ich halt um 12 fertig, habe mich dort noch geduscht und abgeschminkt und bin um 1 nach Hause gekommen. Und dann bist du aber wach. Also du bist schon K.O., aber du bist irgendwie wach.
Das klingt total nach so einem Film, wo das Mädchen in die Großstadt kommt und da mal anfängt. Oder?
Meine Mutter sagt immer, Kathi, du musst ein Buch und einen Film drüber machen.
Ja, es ist, oder? Für mich sind es gerade total so filmische Bilder, wo du dann so ganz müde in deine kleine Wohnung in Paris kommst und dann schaust du da hinaus und das, dieses Treiben und dann bist du
eigentlich. Ich schaue auf Sacré-Cœur. Ja,
wirklich wahr?
Ich habe tatsächlich auf Sacré-Cœur geschaut mit meiner Wohnung. Ja, das war toll. Eine WG war das im 20. Bezirk dort. Und da war man so hoch oben, dass ich wirklich den Eiffelturm in der Ferne gesehen habe und das Sacré-Cœur.
Siehst du? Das war ja das wahnsinnige Bild.
So schöne Bilder.
Ja.
Und dann habe ich aber angefangen, blöderweise, ich hatte eine Fernbeziehung damals und habe angefangen zu chatten, noch in der Nacht, also auf Skype, habe noch gekocht manchmal, weil ich Hunger hatte oder meinen guten Käse gegessen mit Baguette. Und dann bist halt noch wacher und dann bin ich eine Zeit lang wirklich um 4 Uhr schlafen gegangen, jeden Tag. Und habe bis um 11, 12 geschlafen.
Okay.
Und also es war einfach alles versetzt. War ich in der Früh, war ich frühstücken, war einkaufen, war draußen. Sport habe ich nicht gemacht, weil es ist sich nicht mehr ausgegangen, energietechnisch.
Ja, jeden Tag tanzt, oder? Dann muss man ja nicht.
Aber ich wollte gerne so Fahrrad fahren eigentlich, aber dazu war keine Energie.
Ach so, ja, du wolltest wahrscheinlich so.
Ich wollte Paris erkunden.
Mit so einem alten
Vintage-Fahrrad mit einem Hut.
Und einer roten.
Und Baguette im Rucksack.
Ja, genau, so.
So wollte ich Paris erkunden.
Blau gestreiften Leitfaden. Verstehe, okay, aber da war dann zu wenig Energie.
Genau, also ich war schon im Park und ein bisschen bummeln und bin auch ins Museum gegangen, weil es war ziemlich cool. Bis 25 Jahre ist der Museumseintritt in Paris gratis. In den größten. Und das habe ich dann noch gescheit ausgenutzt, also auch wirklich Paris ein bisschen angeschaut und mich mit Freunden getroffen, die ich halt dort entweder kennengelernt habe oder ich hatte eine Freundin, die wohnt jetzt auch in Wien, die war damals auch wieder in Paris und hat dort eine Fortbildung gemacht. Wir hatten leider komplett konträre Arbeitszeiten, aber wir haben uns auch ab und zu getroffen.
Okay.
Und man ist verleitet, immer auszugehen.
Ja, natürlich.
Das ist schwierig. Also man kann ganz schnell zur Alkoholikerin werden.
Verstehe. Aber alles, was du bis jetzt gesagt hast, klingt nach einer großartigen Zeit. Warum ist dann dieses...
Ja, das Lustige ist, ich wollte dann immer weg aus Wien und dann war ich in Paris. Und Paris hat für mich sowieso immer mein Herz höher schlagen lassen, seit ich mit 18 das erste Mal dort war. Es war einfach wahnsinnig fad, wahnsinnig eintönig, die Arbeit.
Die Arbeit.
Die
nämlich
Arbeit.
Alles andere ist super gewesen.
Aber
hat nach großem Abenteuer gekommen.
Es war auch ein großes Abenteuer. Ich bin sogar mit Open End dort hingegangen. Also mein Ziel war es eigentlich, in Moulin Rouge oder Lido zu landen oder in irgendeiner Musical-Produktion. Hatte aber meine Beziehung in Wien.
Und das ist vielleicht nur ein Punkt. Die Beziehung hat es schon gegeben, wie du nach Paris gegangen bist?
Die gab es schon ein Jahr, genau.
Ah, okay.
Und ich habe eh noch gesagt, ja, komm mit. Und also ich spreche kein Wort Französisch, die sprechen dort kein Englisch. Und ich sage, ist doch egal, du wirst es schon lernen, aber das war keine Option für ihn. Und dann habe ich gesagt, passt, dann machen wir halt eine Fernbeziehung. Und Ich habe auch gesagt, ich weiß nicht, ob ich zurückkomme.
Verstehe.
Und er hat sich darauf einlassen.
Okay.
Und wir haben halt Kontakt gehalten. Und das Lustige war, ich habe dann eben nicht nur ihn vermisst, sondern auch wirklich meine Freunde, meine Familie. Das war mir auch nicht so klar, dass ich meine Familie so vermissen kann. Also ich kann mich erinnern, da war Ostern, gerade während der Probenzeit, und ich war urtraurig. Meine Mutter hat mir ein Paket mit Süßigkeiten geschickt, mit einem Lind-Osterhasen. Oh, das ist Werbung, muss man rausschneiden.
Nein, da kann man.
Das ist wurscht. Und hat mir so einen lieben Brief dazu geschrieben. Und da war ich so, oh, Mama.
Oi.
Das war wirklich schlimm.
Oi.
Aber also für mich war klar, die 7 Monate bleibe ich. Und ich habe auch Auditions gemacht im Moulin Rouge, auch nochmal im Lido. Bin noch in die letzte Runde gekommen im Moulin Rouge damals. Aber ich kann mich noch erinnern, dann hat dieser Dance-Captain, oder nein, der Choreograf zu mir gesagt, bei der letzten Runde, if you would smile, we would actually see you're beautiful. Und man hat einfach schon gemerkt, also erstens mal, dass das eine schlimme Aussage ist, heutzutage noch dazu, so warum muss eine Frau lachen? Zweitens, okay, als Showgirl sollte man lachen, oder zumindest die Freude an der Arbeit versprühen. Mhm. Und ich war einfach ausgelaugt. Also ich war so fertig. Ich habe auch eine Verletzung gehabt, musste trotzdem arbeiten. Und mir war das dann alles zu deppert und ich wollte meinen Mund auf der Bühne aufmachen. Also mir hat der Clown auf der Bühne 10-mal mehr Spaß gemacht als dann die Tanznummern.
Verstehe. Weil du hast ja nur getanzt, ne? Du hast ja an sich Gesangsausbildung auch gehabt, aber du hast ja nur getanzt.
Genau, und das hat mir halt total gefehlt.
Verstehe schon. Das verstehe ich dann schon ganz gut, glaube ich. Okay, du hast gesagt 7 Monate waren es?
7 Monate, ja.
Und dann hast du dir gedacht, doch eher wieder Wien.
Es war klar, dass ich zurückgehe jetzt mal. Also ich hatte noch keinen Vertrag fürs neue Kabarett. Ich hätte noch dort bleiben können und hätte sogar Arbeitslosengeld gekriegt bis zu meinem nächsten Vertrag, 9 Monate.
Wirklich wahr? 9 Monate?
Die haben ein ziemlich cooles System. Man kriegt zwar weniger, weil es immer angestellt und man kriegt dann Assedik. Das ist so wie für alle freien Tage, wo du nicht arbeitest, wo du kein Geld kriegst, kriegst du eine Kompensation vom Staat. Also das System ist irgendwie ganz cool für KünstlerInnen. Aber das habe ich dann nicht ausgenützt. Ja. Ich bin dann nach Hause und wollte zu Hause sein. Und
verstehe. Und jetzt natürlich die Frage, war die Beziehung noch aufrecht?
Die war noch aufrecht.
Habt ihr insgesamt?
Ja.
Wow.
Weiß nicht, ob er so treu war, aber ich frag nicht nach.
Okay.
Nein, ja, keine Ahnung. Es hat funktioniert.
Ja, und außerdem warst du in der sogenannten Stadt der Liebe
und hat es nicht ausgenützt.
Er hätte eifersüchtig sein müssen.
War er wahrscheinlich. Allein auf das Leben. Es ist schon skurril. Ja, allein wenn er das so erzählt hat, glaube ich, hat er sich vielleicht gut gefühlt. Ich weiß es nicht. Aber ich habe in Paris eben angefangen zu schreiben, so Tagebuch zu schreiben. Also es waren einige Themen, die da so aufgeploppt sind. Also dieses Vermissen von Wien fand ich lustig, dass ich das plötzlich empfinde. Und ich bin regelmäßig eben in den Park gegangen oder auch auf den Friedhof dort, Friedhof Père Lachaise, und habe dort geschrieben.
Weil das ist wirklich, der Mama hat recht, es ist wirklich dieser Stoff für einen Film.
Ja.
Es sind lauter so filmische Bilder, oder? Ja. Wenn das Mädchen dann beginnt zu schreiben und am Friedhof sitzt.
Und dann wird sie erfolgreiche Kabarettistin in Österreich.
Genau.
I wish. Nein, also ich habe dann dort geschrieben und habe angefangen, so eine Varieté-Show oder meine Erlebnisse einfach lustig aufzuschreiben und habe dann mit mich ausgetauscht mit dem Clown dort.
Ja.
Yves hat er geheißen. Und der hat mir dann so ein bisschen drüber geschaut über meine Texte und hat gesagt, ja, du könntest noch das und das machen. Und das war aber auf Französisch. Mein Französisch war nicht schlecht, aber so gut habe ich es auch nicht verstanden. Vor allem meinen deutschen Text habe ich ja bearbeitet. Mhm. Aber die Ideen sind da gekommen. Und deswegen hatte ich was in meiner Lade damals, wie die Schauspielerin mich gefragt hat.
Okay, und hier schließt sich der Kreis.
Das war eine große Reise gerade, Entschuldigung.
Ja, vielen Dank.
Haben wir die Zeit.
Vielen Dank, wir haben
sonst
die Zeit.
Sonst musst du es schneiden.
Ja, sonst schneidest du, aber das ist kein Ding. Aber damit könnte man sagen, dass ein Großteil von deinem ersten Programm oder beziehungsweise zumindest Auftritt in Paris entstanden ist.
Ja.
Okay, und das war das, was du in der Schublade gehabt hast und dann hervorgeholt hast für diesen Auftritt im kommunistischen Theater.
KPÖ-Bühne. Ich weiß nicht, ob es noch der KPÖ gibt, aber es ist halt im Gemeindebau.
Mhm.
Und ich glaube, da ist überall KPÖ gestanden.
Okay.
Ist ja wurscht.
Ja, und das macht ja gar nichts. Es ist alles in allem so eine schöne und so eine tolle Geschichte. Nämlich auch noch mit diesem Happy End, dass nämlich der Auftritt jetzt funktioniert hat und du plötzlich einen neuen Auftrag gehabt hast.
Wie meinst du?
Du hast gemeint, dieser erste Auftritt.
Ach so, da sind wir. Ja.
Dieser erste Auftritt hat so gut funktioniert.
Ja.
Und eigentlich hast du ab dem Zeitpunkt einen neuen Plan für dich und deine Zukunft gehabt, kann man so sagen?
Ja, voll.
Hast du als Katila voll dann noch versucht, irgendwo in Häusern oder in Ensembles unterzukommen, oder war es klar, das wird eine Solo-Karriere?
Na, aber nicht klar. Also ich habe dann, ich habe hier in 60 Minuten gemacht, dann habe ich 70 Minuten gemacht mit einem Vorprogramm in der Theatercouch. Das war so quasi für mich die erste Premiere, das war 2014. Schon lang her. Und 2015 habe ich dann immer eher so die offizielle Premiere gemacht. Ich führe durch den gesamten Abend 90 Minuten Katila voll.
Ah ja.
Katila voll, die volle Wahrheit. Das war das erste Programm.
Genau.
Und das war eben die volle Wahrheit über das Leben eines Showgirls.
Verstehe. Also du hast so hinter die Kulissen blicken lassen und eigentlich war es vielleicht eh dieser Film, von dem ich die ganze Zeit fantasiere.
Eine Melange aus Pariser Varieté und Wiener Cabaret.
Okay, warst du zufrieden damit damals? Hast du dich wohlgefühlt mit dem?
Ich habe mich sehr wohlgefühlt. Manche Parts waren noch nicht so reif. Also ich habe ja auch nicht viel ausprobiert. Ich habe einfach geschrieben. Also ich habe gewusst, manche machen das so, dass sie 5 Minuten, 10 Minuten irgendwo ausprobieren.
Ja.
Aber das habe ich mir nicht getraut. Ich habe das lieber dann in ein ganzes Stück verpackt und das dann einfach gespielt. Mhm. Und habe zuerst meinen, ich damals Ex-Freund, damals noch Freund, für die Regie auch ein bisschen verdonnert. Der war auch sehr theaterinteressiert und wollte auch Regie mal machen. Da habe ich gemerkt, okay, das ist sehr grob, was er macht. Das hat mir zwar geholfen, weil er hat auch einen guten Humor gehabt. Und habe dann eine Freundin gefragt, die mit mir studiert hat, die Pamela Jufmann heißt sie jetzt, damals Cinco. Und die hat mit mir dann wirklich gearbeitet, szenisch.
Okay. Und,
Entschuldigung.
Nein, bitte, bitte.
Dann daraus, durch dieses Kabarett-Programm und meine Präsentation auch so auf Social Media, was ich halt versucht habe damals, bin ich auch irgendwie so in die Burlesque-Szene reingekommen. Mhm. In Wien. Mhm. Also da habe ich dann die Kalinka Kalaschnikow kennengelernt. Weiß nicht, ob du die kennst, Katrin
Vom
Pfeiffer.
Namen her, ja.
Und die hat mich dann auch gefragt, ob ich bei einer Show dabei sein möchte. Zuerst war es mal eine Mixed-Show in der Edenbar. Und da kommen halt die ganzen Burlesque-Fans und das ist ja eine ganz eigene Szene. Mhm. Ich weiß nicht, ob du schon mal auf so einer Veranstaltung warst.
Na, eigentlich.
Also die sind total, also Vintage-Liebhaber sowieso. Lieben Musik der 30er bis 50er Jahre, 60er vielleicht auch noch und lieben alles, was so ein bisschen extravagant ist. Und da hat Katila voll irgendwie perfekt reingepasst.
Ja, das kann man vorstellen.
Mhm. Und da habe ich gemerkt, oh, das gefällt diesen Leuten, das ist so cool. Da fühle ich mich extrem wohl, die mögen die gleiche Musik, die ich mag. Mhm. Weil da bin ich einfach ein bisschen... Ich mag auch moderne Musik mittlerweile, aber ich liebe einfach so Swing und Jazz und Chanson eben. Und das hat da einfach super hineingepasst. Und dann habe ich da immer wieder gespielt oder auch Gala-Jobs gemacht und einfach Katila voll so positioniert mit diesem Varieté-Kabarett-Ding und als Sängerin immer mehr gemacht. Und ja, dann bin ich dabei geblieben, obwohl mir mal ein Kritiker hat mich gefragt, warum ich eigentlich beim zweiten Programm wieder Katila voll bin.
Ja, ich wollte dir gerade was Ähnliches fragen, nämlich, ja, ist es eine Kunstfigur, würdest du sagen, oder ist es wirklich nur ein anderer Name?
Es ist definitiv für mich eine Kunstfigur, allerdings ganz nah an der Katrin Immervoll.
Ja.
Und eine utrierte Version der Katrin Immervoll oder Katrin.
Ah, verstehe. Okay. Und meinem Gefühl nach hat sie sich ja ein bisschen angenähert, oder? Es war vielleicht früher noch ein bisschen mehr eben diese Chanson.
Das Showgirl.
Ja, Showgirl, vielleicht kann man es so sagen, ja. Und du hast sie ja doch dann fast von Programm zu Programm immer mehr zur, ich möchte jetzt nicht so einen klassischen Kabarettistin entwickelt, aber es ist schon das Kabarettistische dann immer stärker geworden bei dir, oder?
Ja, ja, voll. Also ich habe auch gemerkt, in der Kabarettwelt war ich die Ausnahme, die in Kostüm da so, also zumindest unter den Kollegen die ich so
habe ich die damals auch
kennengelernt habe, war ich die Einzige und fand es dann auch selber so manchmal ein bisschen unangenehm.
Wirklich?
Dass ich da in Kostüm stehe, dass ich da tanze, dass ich das Singen nicht, aber ich dachte auch immer, ich kann nicht ohne Kostüm. Also für mich war das auch vom Theaterbereich kommend so, ich brauche ein Kostüm, das ist mein,
ja,
meine Rüstung.
Ja.
Und habe immer mehr gemerkt, eigentlich braucht das gar nicht, ist vielleicht auch zu viel für manche. Eigentlich wäre es gut, wenn ich ein bisschen mehr relatable bin.
Ja.
Also wenn man sich ja dann mehr mit Comedy, Kabarett auseinandersetzt und je mehr sich das Publikum mit dir auf der Bühne identifizieren kann, umso besser werden sie dich verstehen, umso besser gehen sie auf deinen Humor ein, auf deine Erlebnisse und gut, das Showgirl in Paris kann, das ist vielleicht nicht so relatable.
Ja, eben. Es ist
vielleicht interessant, aber ja, nicht eben relatable.
Ja, genau, ja.
Und da habe ich auch viel gekämpft mit mir selber. Also wie viel Showgirl darf Katila voll noch haben und sein?
Mhm.
Und wie viel soll ich davon ablegen fürs Kabarettpublikum?
Okay. Entschuldige, aber hast du, waren das theoretische, kalkulierte Überlegungen oder hast du dir gedacht, wie wäre ich jetzt gern?
Beides.
Beides, ja.
Ich wollte auch immer noch nicht das Showgirl loslassen, weil ich lieb's einfach auch.
Ja, eben, weil das wäre ja sogar eher nur die Frage gewesen, irgendwie, könnt ihr mir vorstellen, dass du dich von dem ja nicht verabschieden wolltest, wenn du dir so wohl gefühlt hast damit.
Ja. Aber es geht immer um den Rahmen. Und ich habe dann eine Lösung für mich gefunden, dass ich dann ein Musikkabarettprogramm geschrieben habe mit den Evergreens von Teil 1, also von Programm 1 und 2, plus einige neue Nummern eigentlich, die ich einfach verwienert habe.
Mhm. Das war voll vertont dann, oder?
Genau, voll vertont. Und das ist mit Pianistenbegleitung.
Mhm.
Und da haue ich es einfach raus. Also da bin ich das Showgirl auf der Bühne. Ich erzähle auch noch über Paris in Kurzgeschichten, dass man mehr in diese Lieder auch eintauchen kann.
Mhm.
Oder auch finden, das zweite Programm. Da bin ich einfach auch das Showgirl auf der Bühne. Und da habe ich auch mein Glitzerkleid an und brauche dieses Kostüm und die großen Haare und das viele Make-up. Und ich liebe es total.
Mhm.
Und für Furios habe ich beschlossen, dass ich das Showgirl sein lasse und einfach die Kathi La Folmen. Oder die Kathi.
Genau.
Wie man es interpretieren möchte.
Ja. Genau, vielleicht nur ganz kurz zur Erklärung für die PensionistInnen. Furios ist dein aktuelles Programm. Es war voll vertont, war nur das Showgirl eher.
Mhm.
Und jetzt das aktuelle Programm heißt Furios. Und du beschäftigst dich sehr stark mit dem Alltag von Millennials, also im Wesentlichen mit deiner Generation.
Mhm.
Und es ist ein mehr oder weniger typisches Kabarettprogramm, kann man schon sagen. Es sind sehr, sehr schöne Musiknummern noch vor drinnen, aber es du erzählst schon eben so aus einer Ich-Position heraus über das Leben in Wien als Millennial, diese berühmte Bobo oder berühmte Bobo-Lifestyle und so weiter kommt vor. Auch hier einmal noch die Frage, wie viel von dir ist da tatsächlich drinnen?
Sehr viel.
Ja?
Ja, schon sehr
viel. Ich habe mittlerweile die Wohnung gesehen und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt so ist, ja.
Das ist jetzt after Premiere. Das ist jetzt fürs nächste Programm.
Okay. Ach so.
Davor war ich ja in der unsanierten Altbauwohnung.
Ja, aber natürlich spricht die aktuelle Wohnung auch immer nur ein bisschen darüber, was du bist, oder?
Findest?
Ja, oder nicht? Das ist diese
Vintage. Wie genau hast du dir alles angeschaut?
Naja, so Vintage-Möbel zum Beispiel.
Ja,
sind
das
schon
stimmt.
Sehr,
ja, die lasse ich auch nie wieder gehen.
Ja, sind auch sehr hübsch, sehr hübsch. Oder ja, verschiedene andere Bilder und so weiter könnte man jetzt eigentlich. Auf jeden Fall.
Schon, das fällt mir gar nicht mehr so auf. Ja, stimmt.
Aber auf jeden Fall, man merkt, du hast so das, und der ist ja durchaus sympathisch, finde ich. Der wird ja oft so, und du machst es ja selber, ne, im Programm, dieser Bobo-Lifestyle wird ja so gerne ins Lächerliche gezogen.
Mhm.
Aber er hat ja doch letztlich sehr was Sympathisches. Und was ich den Bobos immer so zugute halte, ist, sie tun ja niemandem was.
Ja,
sie wollen ja einfach nur so ihre Retro-Sachen haben und der. Und
ein bisschen so sich spüren wie früher.
Ja, genau. Und ihren Laptop und der Kaffeehaus und so weiter. es gibt so einige so ganz klassische Bobo-Themen, die du ja dann auch thematisierst. Nämlich zum einen dieses Weltretten-Leid, nennen wir es mal so, oder dieses halt was für die Umwelt tun, was aber letztlich dann vielleicht eher nur dem eigenen Lebensgefühl zuträglich ist und der Umwelt gar nicht so viel bringt, wie man vielleicht glauben könnte möchte.
Ich bleibe gerade so hängen bei Weltretten Leid. Meinst du L-I-G-H-T, Leid oder Leid?
Na, eigentlich hätte ich mit L-I-G-H-T.
Ah, Weltretten Leid.
Ja,
okay, genau. Aber es könnte auch ein Weltretten Leid sein.
Ja, das stimmt auch. Das stimmt auch, ja. Aber ich wollte ein bisschen so fragen, wie hältst du selber damit? Also versuchst du wirklich nachhaltig zu leben?
Wenn ich ganz ehrlich bin, im Kleinen. Ja.
Ja, so, ja.
Wie wir alle halt, wahrscheinlich.
Wie es halt machen lässt.
So,
ne?
Mit Müll trennen, mit halbwegs wenig konsumieren, wenn dann versuchen, Vintage zu kaufen.
Ja, schon.
Mhm. Oder halt Secondhand.
Ja.
Viel U-Bahn fahren, Rad fahren statt Auto.
Ja.
Was im 22. Bezirk schon eine Challenge wird, wenn man mal ans andere Ende muss.
Ja. Hast du wirklich ein Vintage-Rad, wie du es im Programm erwähnst?
Yep.
Ah.
70er Jahre Puchrennrad mit einer Gangschaltung, die mich in die Straßenbahngleise drängt. Die habe ich wirklich.
Ja, so genauso kommt es ja vor im Programm.
Ja.
Ja. Ein 70er Jahre Puchrennrad. Mhm. Cool. Ich stelle mir das gerade vor. Sehr cool.
Mhm. August heißt er.
Das auch noch.
Ja, okay. Natürlich.
Sehr gut.
Und jetzt mittlerweile, lustigerweise, habe ich aber ein, wie heißt das? Trekkingrad.
Ah.
Auch noch.
Okay, aber das ist...
Für die Sicherheit meiner Tochter. Ja,
das kann dann nicht vintage sein. Ne?
Nein.
Ja, okay. Ja, ist klar. Mhm.
Auch, weil es mich mit dem Vintage-Rad in der Lobau aufgezahlt hat.
Ja,
ja, weil die Rennradreifen so dünn sind und am Schotterweg ist es nicht ganz so gescheit.
Ja, verstehe. Mhm. Und so ein zweites Millennial-Thema, Generation Y-Thema ist ja immer so diese berühmte Work-Life-Balance.
Mhm.
Ist das ein Thema für dich? Nämlich, man muss jetzt nur dazu sagen, du bist ja jetzt unlängst erst Mutter geworden. Geht sie das alles aus für dich oder ist es stressig?
Es geht sie nix aus.
Wirklich? So wie bei allen eigentlich.
Wie bei allen. Nein, es geht sich schon ein bisschen was aus.
Mhm.
Aber eigentlich so richtig erst, wenn Kind in Betreuung ist. Sei es bei Oma, also in Betreuung beim Mann, klingt total bescheuert, aber wir leben das Klischee. Er war jetzt ein Jahr am Arbeiten, ich war ein Jahr zu Hause.
Ah ja, und jetzt habt ihr es gedreht.
Und die letzten zwei Monate sind jetzt umgedreht, ja.
Genau, deswegen können wir überhaupt erst hier sitzen.
Richtig, sonst hätte die Oma einspringen müssen, die Gott sei Dank auch da ist.
Ja, und wir haben sie ja sogar ein, zweimal verschoben aus Gründen. Aber ja, ich freue mich voll, dass sie jetzt ausgegangen ist.
Voll.
Darf ich fragen, was macht dein Mann beruflich?
Der ist bei Laola 1 derzeit Head of Marketing.
Das ist dieser Sportkanal, oder?
Richtig.
Ah, verstehe. Okay.
Und hat da gut zu tun.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja.
Der ist ja sehr erfolgreich, der Kanal.
Ja.
Soweit die das mitkriegen.
Ja, oder? Ich glaube auch. Ja. Also ich habe nicht ganz den Überblick, aber.
Okay, interessant. Okay.
Und es war ja auch, also ist ja auch eine finanzielle Geschichte. Also diese Entscheidung von der Aufteilung ist ja nicht nur
ja, verstehe.
Des Rollenbilds wegen, sondern. Wenn einer gut verdient, wird der besser Verdienende, und das ist leider meistens der Mann, wird arbeiten und der andere Part der Beziehung bleibt zu Hause und kümmert sich ums Kind. Ich meine, ich wollte es auch, muss ich auch gestehen. Ja. Also für mich war klar, gerade die ersten 6 Monate bin ich voll Mama und 2 Auftritte habe ich gemacht, um es auszuprobieren, wie sie 3 Monate alt war und dann wie sie 5 Monate alt war. Nach 3 Monaten, da war ich noch nicht ganz ready. Ich sag's ganz ehrlich. Es war auch nur eine Mixshow und nach 5 Monaten war es so, da sind wir sogar nach Villach zu den Gebrüdern Moped gefahren.
Wirklich?
Ja, Kabarettkoalition. Und das ging auch nur, weil mein Mann mitgefahren ist.
Mhm.
Weil voll stillend kann man das Kind jetzt schlecht über Nacht allein lassen. Und das ging ich auch ziemlich gut. Also es war so, das war wirklich ein Lichtblick und da habe ich mir gedacht, ah, es gibt doch noch ein bisschen was von meinem alten Leben.
Verstehe.
Ich habe mich nicht komplett verloren.
Ja, und du holst es dir jetzt ja so Schritt für Schritt da wieder zurück. Wir haben vorher kurz gesprochen, dass die Romy jetzt dann bald in den Kindergarten kommt und dann kriegst du ja so Stück für Stück dein altes Leben wieder zurück, oder?
Ja.
Freust du dich?
Ich freue mich sehr. Oder ist es wirklich mein altes Leben? Ist es ein neues altes Leben? Also ich liebe sie über alles, aber ich bin, glaube ich, einfach eine bessere Mutter, wenn ich auch arbeiten kann.
Ja, das kann
wenn
gut
ich
sein.
Nur an Haushalt und Kind denke, dann packe ich es nicht. Also
verstehe.
Ich habe auch immer irgendwelche Podcasts rennen, schaue, dass ich irgendwas lesen kann oder schreiben kann oder mich austauschen kann. Und bin wahnsinnig aufgeregt, wenn ich dann mal ausgehen kann und mir irgendein Programm anschaue oder auch nur mit Freundinnen was essen gehe. Es ist...
Ja, klar.
It's a new life. Mhm.
Wenn du ein Video aus einer Situation aus deinem Leben haben könntest, welche Situation würdest du wählen?
Aus meinem Leben? Aus meiner Kindheit.
Ja?
Ja, aus irgendeinem schönen Urlaub mit der Familie. Mir fällt ein Insel Krück. Ich war 3.
Wirklich? Ja, das klingt sehr nett. Aber hast du Erinnerungen an dieses Alters richtig?
Nein. Es gibt ein Foto, da stehe ich in unserem alten Opel, ist natürlich mit dem Auto da runtergefahren und stehe vorne beim Lenkrad und freue mich ur, dass ich da vorne stehen darf und lenken darf. Natürlich steht das Auto, aber dieses Foto gibt's und
okay.
Ich kann mir vorstellen, dass das richtig toll war für mich mit meinen Brüdern.
Hast du eine schlechte Angewohnheit, die du gerne loswerden würdest?
Ja, ich tue gern da so bei meinem Daumen herumkratzen.
Naja, das, und das dein größtes Problem ist.
Das ist ein Stressabbau. Schlechte Angewohnheit, meine Unordnung wahrscheinlich. Ich bin jetzt gezwungenermaßen ordentlicher, auch weil mein Mann sehr ordentlich ist. Also wir mussten uns irgendwie annähern. Aber auch mit Kind geht's nicht mehr anders und es wäre schon irgendwie ganz hilfreich, wenn ich schaffe, noch mehr Ordnung zu haben. Also mein Chaos, ich finde alles, was ich finde, wenn es nicht von ihm weggeräumt wurde.
Okay.
That's the challenge.
Ja, Shoutout an dieser Stelle vielleicht.
Aber schlechte Angewohnheit sind auch Selbstzweifel. Ich glaube.
Wirklich? Hast du
immer wieder.
Ja.
Viele.
Ja, sicher. Aber es ist so nämlich so, dass du das Gefühl, dass es dir irgendwie belastet oder so.
Ja, manchmal schon. Je nachdem, wo ich in meinem Zyklus stehe.
Okay. Schon wieder so ein Mondthema.
Ja. Um den Eisprung herum ist alles cool.
Wirklich?
Ja.
Wirklich? Und dann?
Don't ask me before my period.
Okay. Und dann geht es wieder so runter.
Absoluter Stimmungsabfall.
Wirklich?
Bitte. Ich hoffe, dass ich die Premiere vom neuen Programm ausgeht zu einem Eisprung.
Okay. Ich sage einmal, ich halte die Daumen. Ja, mehr kann man ja nicht machen.
Danke, Rudi.
Was glauben andere über dich, was nicht stimmt?
Keine Ahnung, das würde ich selbst gern wissen.
Ah ja, aber hast du nicht das Gefühl, dass du irgendwie so ein Bild manchmal vermittelst, das eigentlich nicht zutrifft?
Ja, vielleicht. Vielleicht, dass ich ein bisschen oberflächlich bin?
Nein, das könnte nicht bestätigen.
Ah, wirklich?
Nein, das vermittelst du meiner Meinung nach
nicht. Was sagen die Leute? Sag mal.
Nein, wirklich, weil ich gerne, weiß nicht.
Ich weiß nicht, ob da meine Kritikerin dann spricht oder ob das wirklich dann wahr ist. Oder dass ich immer gut gelaunt bin.
Ah ja.
Immer positiv
das stimmt,
bin.
Das
oder vielleicht ein bisschen naiv bin.
Naja, aber das mit dem gut gelaunt und positiv, das zum Beispiel wirkt auf mich tatsächlich oft so.
Ja, es passt auch nicht zur Kabarettistin.
Naja, ja.
Ein bisschen melancholischer würde mir ganz gut tun. Aber nein, ich brauche das tatsächlich, dass ich mich selber so ein bisschen hochpush manchmal.
Okay, ja. Trifft man mit dem Alter irgendwann keine wirklichen neuen Menschen mehr, sondern nur mehr solche, die einen an die erinnern, die man eh schon kennt?
Frag mich in 40 Jahren wieder. Das höre ich zum ersten Mal. Ist das so?
Ich weiß nicht, bei mir ist es eben, weil wir gerade bei diesem Thema sind, bei mir ist es oft jetzt so, dass wenn ich jemanden neu kennenlerne, dass ich den oder die dann in so eine Schublade gebe, dass ich mir denke, die ist oder der ist ein bisschen so wie der.
Wie viele Schubladen gibt's?
Es gibt schon viele, ich konnte es jetzt halt gar nicht sagen, aber es ist dann nie so mehr dieses Gefühl, das ist so ganz neuer, sondern ich kann eigentlich alles, was der oder die sagt, schon irgendwo zuordnen.
Also es geht um die Inhalte, die dieser Mensch teilt oder die.
Ja, und aber auch eben das Auftreten, vielleicht auch sogar so Ticks oder so. Ich habe immer dann irgendwie so, ah, das kenne ich von dort schon, ah, so, also, ah, also.
Ah, das ist die komplexlerische Kollegin, die.
Ja, ja, irgendwie so. Es ist irgendwie, es gibt relativ schnell dann irgendwie so, es ist vielleicht eh so, ist so ein puzzleartiges Bild, aha, wo man denkt, okay, und kenne.
Ist mir noch nicht so aufgefallen. Ah, also okay, es gibt schon so Menschen, die so, da weiß man, das ist so eine Macherin oder ein Macher, aha, das ist ein, den backe ich gar nicht, der flüchtet sich in seine Süchte und die Gegenwart, da backe ich nicht. Oder das ist der Life-Coach, der Motivator, keine Ahnung, das ist mir alles zu oberflächlich, zu viel.
Verstehe, aber du hast schon auch offensichtlich solche
Kategorien. Es gibt Kategorien, scheinbar doch Kategorien, aber ja, das ist ja eine Schublade, so wusste ich nicht.
Ja, verstehe. Mhm.
Und gibt es dann eine Schublade für kurze und lange Freundschaften?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Es bezieht sich dann nicht so sehr auf irgendwas, was es einmal sein könnte oder sein sollte oder was daraus wird, sondern es betrifft wirklich nur den Menschen selber, so mehr oder weniger.
Na doch, das kann ich mir schon vorstellen, dass man das irgendwie kategorisieren kann. Oder unbewusst auch macht. Vielleicht bist du dir einfach nur darüber schon bewusster.
Lass mal es einmal so stehen. wie lange kennst du deinen besten Freund oder deine beste Freundin schon?
Meinen besten Freund kenne ich seit der Ausbildung, seit dem Konservatorium. Mhm. Wir haben gemeinsam studiert.
Ah ja.
Und es gibt aber mehrere sehr, sehr gute Freunde.
Okay.
Ja.
Ja.
Und die sind aber lustigerweise auch aus der Ausbildung oder teilweise auch aus der Schule. Mhm. Aber das ist eigentlich nur.
Okay.
Sind nicht so viele. Also die meisten sind aus der Ausbildung, okay, aus der Studienzeit.
Mhm. Verstehe. Wissen die Dinge über dich, die dein Partner nicht weiß?
Ja. Wobei ich es teilen würde mit ihm, wenn es ihn interessiert. Also, okay. Nein, also wenn es im Gespräch ergibt, ich habe keine Geheimnisse, sagen wir so.
Okay. Mhm. Was war das Verrückteste, das du jemals mit Freunden, Freundinnen gemacht hast?
Ich war bei einer Sex-Positive-Party.
Wirklich? Wow. Nein.
It's the truth.
Da hätte ich auch ein paar Fragen.
Und jetzt sind wir zu Ende. Danke für das Interview, liebe Kathi Lafoll.
Na, da hätte ich auch ein paar Fragen, aber ich weiß nicht, ob das jetzt da so herpasst. Ich kann mir ein paar Dinge da organisatorisch nicht erklären.
Ja, bitte.
Nämlich, es ist ja so definiert und alle wissen, das kann passieren.
Was denn?
Dass man was miteinander hat, was sogar so weit geht, dass man vielleicht Sex hat miteinander. Gibt's zum Beispiel, also erstens einmal, gibt's da einen Zeitpunkt, ab dem alles erlaubt ist oder geht das von Anfang an los?
Ich glaube, das geht von Anfang an, wenn man möchte.
Geht das los? Weil irgendwie denke
aber ich habe damals, das fand ich ganz lustig, also ich war bisher eigentlich nur auf einer und das war tatsächlich zwischen zwei Lockdowns, das war im Sommer.
Okay.
Mhm. Und da gab es Bänder. Da gab es ein grünes Band, ein gelbes Band, ein orangenes Band.
Interessant.
Nein, rot, gelb, grün gab es, wie die Ampel.
Interessant, okay.
Grün, offen für alles, sprich mich an, lad mich ein. Gelb, ich bin grundsätzlich offen, aber möchte definitiv erstmal langsam Kontakt aufnehmen. Ich weiß nicht, was genau die Definition mehr war, aber es war so ein, das war so das Mittelding und rot war quasi, ich schau nur.
Okay.
Nein, aber das war so, ich möchte eigentlich nicht jetzt in Austausch gehen, egal wie der ausschaut.
Okay, verstehe, okay.
Und daran konnte man sich halten.
Verstehe.
Aber ja, es gab tatsächlich viele.
Viele grüne.
Viele nein, grüne es gab viele Bänder. Gelbe.
Gelbe, ja, das kann ich mir vorstellen. Aha. Und man kann aber selbst mit einem grünen Band kann man natürlich Nein sagen. Ne?
Man darf
klar.
immer Nein sagen. Das ist das höchste Gebot bei einer Sex-Positive-Party, der Konsens.
Ja, eben.
Alles, was gewaltsam ist oder gegen deinen Willen, ist auch kein sexuelles, intimes Erlebnis mehr. Das ist einfach nur Gewalt.
Natürlich. Und letzte Frage jetzt dazu. Gibt es da eine räumliche Trennung oder ist es überall erlaubt?
Also da, wo ich war, gab es keine räumliche Trennung. Es gab auch ein Drinnen und Draußen.
Ja, verstehe.
Weil okay. Sommer.
Okay. Das heißt, es hat theoretisch überall neben dir passieren können.
Das war ein skurriles Bild. Da war am Schluss, nach unserem Ecstatic Dance, gab es dann noch ein Konzert.
Ja.
Und das Konzert war total schön. Es war so eine Singer-Songwriterin mit Gitarre, urschön, total intim. Und dann gab es da so psychedelische Projektionen an der Wand hinten.
Ja.
Und direkt unter diesen psychedelischen Projektionen war ein Pärchen, die richtig hart miteinander geschnackselt haben.
Okay.
Darf ich das hier sagen?
Du darfst es sagen, ja, natürlich.
Das war so skurril.
Aber das ist schon.
Ich wusste nicht, wo wir hinschauen.
Ja, eben. Und ich meine, man kann ja so offen, kann man ja gar nicht sein, dass das nicht irgendwie schon ein bisschen irritierend ist, oder?
Ja. Ja, was? Aber wir haben versucht, uns auf die Musik zu konzentrieren.
Ja, schon. Was aber egal ist, oder? Ich meine, es muss ja erlaubt sein, dass man dorthin schaut, sonst würden sie das eben nicht
machen. Sonst könnten sie sich auch zurückziehen.
Richtig.
Sie waren außerdem am offiziellen Playground.
Der offizielle Playground.
Ja, wenn ich wer zum Spielen einlädt auf einer Sex-Positive-Party, dann
okay,
lässt du dich nicht auf Schach ein.
Alles klar, okay. Also wann ich mal dort sein sollte, ja. Und jemand sagt, geh mal auf den offiziellen Playground, dann weiß ich zumindest, was gemeint ist.
Mhm.
Okay.
Und alle hier draußen.
Okay, ich muss das Gespräch wieder unter Kontrolle bringen.
Entgleitet.
Ich frage dir jetzt einfach hier.
Gehen wir zurück.
Ja, genau. Weil du zuerst gemeint hast, du kaufst was nur mehr Vintage. Wie alt ist dein ältestes Kleidungsstück, das du noch trägst? Oder auch, das du, sagen wir, oder welches Kleidungsstück hast du schon am längsten?
Das sind zwei verschiedene Fragen.
Ja, eben. Aber nehmen wir mal die zweite.
Welches Kleidungsstück ich am längsten habe.
Genau, und was dann wahrscheinlich auch so ein Lieblingsstück ist von dir.
Ich habe tatsächlich, naja, was trage ich nicht mehr? Das ist eher bei Kostümen der Fall.
Ah ja.
Und da habe ich gerade das Problem, dass ich noch nicht reinpasse. Aus allem. Aber so lange habe ich es tatsächlich dann doch wieder nicht. Vielleicht 8 Jahre, 10 Jahre.
Okay.
8 Jahre.
Was ist es?
Ein Kleid.
Ein Kleid, okay.
Ein Bühnenkleid.
Ein Bühnenkleid, verstehe.
Ein geschneidertes.
Okay.
Nicht maßgeschneidert, though, but.
Okay.
Keins von der Stange, sagen wir so.
Ja.
Und ältestes Kleidungsstück habe ich ein Kleid aus den, ich glaube, 60ern oder 70ern.
Wirklich?
Mhm. Cool. Zwei habe ich da sogar.
Sehr cool. Okay. Und jetzt vielleicht so ein bisschen ein Gegenpart zu Sex Positive Partys.
Buchclub.
Ja, genau.
Briefmarken sammeln.
Hast du?
Nein, ich habe Telefonweltkarten gesammelt. Okay, Entschuldigung, ich bin schon ruhig.
Nein, alles gut. Hast du ein Dirndl oder irgendwas Trachtiges?
Nein.
Und die Frage, die jetzt natürlich irgendwie so dazu kommt oder da dranhängt, würdest du sowas anziehen oder ist das sowas, was du eigentlich grundsätzlich ablehnst?
Ich lehne es nicht mehr grundsätzlich ab. Ich habe in meiner Familie, meine Tante, meine Mama, die lieben Dirndl. Meine Mutter hat mir mal eins genäht, da war ich ganz klein und dann habe ich es nicht getragen.
Okay.
Das tut mir bis heute leid. Ich entschuldige mich immer wieder mal dafür. Ich kann mich damit einfach nicht identifizieren. Ich komme aus einer Großstadt.
Ja.
Das passt an sich schon mal nicht. Ja, ich habe Wurzeln im Burgenland und in Niederösterreich. Aber ich fühle mich überhaupt nicht ländlich. Und es ist eine Tracht, eine ländliche Tracht. Und mein grundsätzlich dieses... Ich habe noch nicht genau in die Geschichte des Dirndls wirklich reingelesen, aber das hat ja auch ganz viele Informationen, dieses Dirndl, woher man kommt, es betont,
Teil, genau.
Es ist sehr weiblich geschnitten, meistens mit schönem Ausschnitt. Die Hüften werden betont, die Länge ist ausschlaggebend, die Seite von dem Knoten ist wichtig, ob man verheiratet
ja,
ist oder
genau.
nicht.
Das habe ich unlängst, ein Doku gesehen, das ist aber noch alles noch gar nicht so lange. Man glaubt, das ist alles sehr traditionell. Aber viele dieser Dinge, zum Beispiel dieser Knoten, das gibt es erst seit 10, 15 Jahren. Oder 20.
Na.
Ja, doch haben die dort felsenfest behauptet.
Ach so, meine Tante, die aus der Steiermark ist, die hat gesagt, das war früher so. Und diese
ja, ich habe es auch so gehört, aber in der Doku ist es so beschrieben worden. Vielleicht stimmt.
Die haben falsch recherchiert, wir wissen es besser.
Okay, alles klar. Ja.
Also das ist mir alles viel zu viel Information, die in einem Kleidungsstück steckt.
Ah, das ist ja ein interessanter Ansatz. Okay.
Mhm. Und, aber weiß ich nicht, ich habe auch vielleicht noch nicht so genau drüber nachgedacht, aber es passt einfach nicht zu mir. Ich habe es mal angezogen für eine Feier, da habe ich mir eins ausgeborgt und denke mir, ja, es ist wie wir verkleiden.
Ja. Verstehe.
Aber es ist nichts, was ich spüre.
That's the point. verstehst du deine Eltern, seit du Mutter bist, besser?
Ja, um Gottes Willen. Es ist so schlimm.
Ich wollte gerade fragen, ist das gut oder?
Mir tut so viel leid.
Ach so, so.
Ja, wirklich? Ich kann sie so gut verstehen.
Okay.
Mit all ihren blöden Ratschlägen, mit ihren Kommentaren, mit ihren Ängsten. Mit ihrem guten Willen. Ich verstehe das alles. Ich will auch, dass mein Kind Medizin studiert.
Ja, schon, ne?
Für ihre Zukunft. Nein, aber ich verstehe sie wirklich besser. Mhm. Ich dachte, ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe viele Nichten und Neffen. Ich dachte, ich bin schon sehr kinderlieb und sehr verstehe Eltern und weiß auch, dass das hart sein kann. Mhm. Aber es ist ein anderes Level, wenn man da mittendrin ist.
Ja, kann ich mir vorstellen. Mhm.
Und ich glaube, ich habe es sogar noch relativ gut getroffen. Es gibt andere, die schlafen halt auch gar nicht mehr.
Es gibt zwei Arten von Menschen, nämlich.
Das ist schwierig. Die sympathisch und die unsympathisch.
Okay.
Die Volltrottel und die Netten. Die Overzeiger und die Macher.
Früher war nicht alles besser, aber?
Definitiv langsamer.
Die Sache mit dem Klimawandel ist so schwierig, weil?
Man nicht weiß, wo man anfangen soll oder eigentlich weiß man ja schon viel, aber man weiß nicht, ob es was bringt, beziehungsweise ist man selber so eine kleine Figur, die es muss von weiter oben kommen. Die Entscheidungen.
Das Problem an der Digitalisierung ist?
Das Unpersönliche. Und die Geschwindigkeit. Ich darf nur eine Antwort, gell?
Na, du darfst alles. Ach, na, du darfst ja.
Ist alles so schnell.
beim Begriff Heimat denke ich an?
Cavalier. Leider, weil Heimat ist ja an sich nichts Schlimmes und ist ja eigentlich was Schönes, weil man weiß, wo seine Heimat ist.
Das stimmt natürlich. Wenn du dich selbst anrufen könntest für 30 Sekunden in der Vergangenheit, welchen Zeitpunkt würdest du wählen und was würdest du sagen?
14.
Okay.
Du wirst geliebt, du bist genug.
Ah, das ist aber nett. So geht sogar in 10 Sekunden und das ist vor allem sehr eindeutig. Hast du dir damals nicht so gefühlt?
Nein.
14, das heißt, du warst pubertär.
Ein Komplexhaufen.
Wirklich?
Ja.
So schlimm?
Ja. Okay. Aber ich habe mich hier geflüchtet ins Tanzen und das hat mir sehr geholfen.
Ja.
Das war meine Art von Fluchttherapie.
Was für Art von Jugendliche warst du? Warst du alternativ oder wie kann man das beschreiben?
Oder? Das ist lustig, weil ich, nein, alternativ war ich nicht.
Ja.
Mainstream, würde ich sagen.
Ja.
Aber auch keine von den Coolen.
Okay.
Eher so ein bisschen weird.
Ein bisschen weird?
Ein bisschen weird, weil ich, also damals haben mich alle schief angeschaut. Ich kann mich noch erinnern, dass Sportwoche war.
Mhm.
Und ich hatte aber einen Auftritt, meine Tanzshow, wo ich dann mitmachen sollte.
Ah ja, okay.
Auf die wir das ganze Jahr hingearbeitet haben.
Ja. Mhm.
Und damals habe ich mich dann für die Show entschieden, anstatt eine Woche cool mit meinen ganzen Freunden auf Sportwoche zu fahren.
Ah ja, so, okay. Also du warst einfach die tanzt und das hat sonst niemand gemacht. Also warst du so ein bisschen, ich weiß schon. Mhm.
Also nicht dadurch nicht Außenseiterin, also sie fanden das alle auch cool, was ich mache, aber
eher speziell, sagen wir so.
Speziell ist ein schönes Wort.
Ja, okay.
Geigen.
Verstehe. Mhm. Ich habe da so Fragen zur Jugendkultur, das stelle ich sehr selten, aber vielleicht ist es nicht ganz versteht. Wie viel verschiedene Frisuren hattest du bereits?
Gar nicht so viele eigentlich. Ich wollte immer mal blond ausprobieren, aber ja, meine Haare sind mir zu schade dafür. Ich hatte mal rote Haare und Stirnfransen, aber ich hatte nie so eine Phase von grün oder Regenbogenfarben oder Bleachen oder Glatze. Ich bewundere die Frauen, die Glatze tragen.
Ja.
Das wäre für mich so voll, oh, wie eine Beschneidung fühlt sich das an.
Ja.
Ich liebe meine Haare.
Ja, das kann ich mir schon vorstellen.
Also ich könnte es mir nicht ohne vorstellen, obwohl es komisch ist.
Ja.
Bin ich nicht so mutig.
Verstehe. Hast du Band-T-Shirts getragen?
Nein, ich war nie so cool. Jetzt habe ich mal meine Freundin Crystal Clear mit einem Dirty Dancing-T-Shirt gesehen und habe mir gedacht, Dirty Dancing-T-Shirt wäre ich voll dabei.
Ist die Welt in 5 Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer?
Ich hoffe, ein besserer.
Und du für dich selber, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Im Vierkanthof. Nein, wo sehe ich mich in 5 Jahren? Hoffentlich auf einer großen Bühne.
Ah ja, aber na, das kann man ja doch, oder von dem kann man ja mehr oder weniger ausgehen.
Mit vollem Publikumssaal.
Natürlich. Und so ein Vierkanthof ist wirklich
Nein, eigentlich liebe ich es, in Wien zu leben. Ich lebe ja mittlerweile auch weiter außerhalb und da ist es ein bisschen ruhiger. Das finde ich ganz schön. Ich brauche zwar sehr lang überall hin, aber manchmal haben wir so diese Idee von, oh, wir steigen einfach aus, wir bauen unser Gemüse an und leben am Vierkanthof im Burgenland oder in Niederösterreich. Aber dann die Umsetzung, glaube ich, ist auch noch eine ganz andere, weil dann hat man keine Zeit mehr für die Arbeit, die man vorher gemacht hat.
Okay, aber den Traum gibt's immerhin, ne?
Ja, irgendwo ist er da, aufs Land.
Wenn du zum jetzigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
Was für eine leichte Frage, Rudi.
Ja,
ist nämlich so leicht gefunden.
Ist eh schon die letzte. Das ist schon die letzte Frage.
Immer voll.
Na bitte.
Kann sich jeder was drunter vorstellen. Immer voll ist nie leer. Nein, oh, das ist mir zu schwierig.
Aber immer voll kann man doch nehmen, oder?
Ja, ich dachte auch mal an einen Programmtitel, aber dann denke ich mir wieder so, es ist wieder sowas, womit niemand was anfangen kann.
Aber wir locken es einmal ein, oder?
Okay, immer voll.
Kathi, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
Vielen Dank für die Einladung.
Und ich darf dich noch bitten zum
Pension Schöller Frühstücksbuffet.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Sojamilch oder Kuhmilch?
Hafer.
Komödie oder Tragödie?
Komödie.
Buch oder E-Reader?
Buch.
Spazieren oder Laufen?
Laufen.
Kopf oder Bauch?
Bauch.
Stadt oder Land?
Stadt.
Fahrrad oder öffentlich?
Fahrrad, wenn ich noch in der Stadt wohnen würde. Also in der inneren Stadt. Innerhalb vom Gürtel.
Mhm. Facebook oder Instagram?
Instagram.
Hund oder Katze?
Ich dachte Hund, jetzt ist es wieder Katze.
Wirklich wahr?
Ja.
Hat sich durch das Baby geändert oder warum?
Auch. Ich finde Hund in Gegenwart vom Baby irgendwie urstressig.
Ja.
Katze macht ihr Ding, ist nicht so abhängig von einem, die hat ihr Eigenleben. Ein Hund ist so, der will so viel.
Ja, verstehe.
Guter Kindersatz.
Mhm. Skifahren oder Snowboarden, tust du das?
Beides eigentlich, aber mittlerweile nur noch Skifahren. Und auch ganz selten, weil es so wahnsinnig teuer ist.
Hm. Skiwasser oder Jagertee?
Skiwasser.
Berner Würstel oder Germknödel?
Also aus dem Affekt würde ich jetzt sagen Berner Würstel. Aber im Idealfall Kasnocken.
Okay. Du bist Wienerin, haben wir schon gesagt. Mhm. Stephansdom oder Riesenrad?
Riesenrad.
Donauwalzer oder Radetzky-Marsch?
Donauwalzer.
Zuckerwatte oder Langosch?
Langosch.
Schwedenbomben oder Mannerschnitten?
Mannerschnitten, ich hasse Schwedenbomben.
Wirklich?
Nein, die Creme ist so grauslich.
Interessant.
Okay. Ich habe einmal ein Wettessen gemacht. Schwedenbomben-Wettessen bei einem Kindergeburtstag. Okay. Iss mal drei hintereinander, dann willst du es nie wieder. Ja, ah, hast du schon ganz oft?
Ich habe schon zehn hintereinander
gegessen. Dickmann oder Schwedenbomben?
Na, Schwedenbomben.
Na, wenn, dann nur die mit Streusel und dann nur eine halbe.
Okay.
Also lieber Mannerschnitten.
Ja.
Bin urschnell im Antworten, gell?
Ja, ja, passt gut. Bei Kindern waren wir auch schon, ist zwar eher unsere Kindheit, aber trotzdem Biene Meier oder Vicky?
Biene Meier. Oh, ich habe beides geschaut.
Ja. Pumuckl oder Pippi Langstrumpf?
Pumuckl.
Teletubbies oder Barbapapa?
Barbapapa.
Lego oder Playmobil?
Playmobil.
Disney oder Marvel?
Was ist Marvel?
Marvel, das ist ein Superhelden-Universum, ich kann es auch weglassen.
Was war das Erste?
Disney.
Disney dann.
Dann Disney, okay. Dann Disney. Auf ein Bier oder auf ein Eis?
Eis.
Mit Koriander oder ohne?
Mit Koriander.
Party oder zusammensetzen?
Party, ich liebe tanzen.
Kino oder Couch?
Kino. Ich liebe Kino-Popcorn. Mm.
Dann haben wir die nächste Frage schon beantwortet. Mm. Chips oder Popcorn?
Popcorn. I love Popcorn.
Arthouse oder Blockbuster?
Arthouse.
Beatles oder Stones?
Beatles.
Lady Gaga oder Billie Eilish?
Lady Gaga.
New York oder Los Angeles?
L.A.
Italien oder Griechenland?
Hat beides seine Vorzüge.
Zelt oder Hotel?
I wish Zelt, ist aber nicht machbar. Der Campingplatz hat zu viele Menschen, man hört zu viel, das Zelt ist instabil, der Untergrund unbequem, deswegen vielleicht doch Hotel.
Okay, okay.
Aber ich finde die Idee vom Zelten total toll, für eine Nacht ist cool.
Ja. Kamin oder Fußbodenheizung?
Kamin.
High Heels oder Sneakers?
Sneakers.
Übergangsjacke oder frieren?
Übergangsjacke.
Haube oder Frisur?
Oh, schwieriges Oder. Es ist ein Entweder-Oder, es bleibt ein Entweder-Oder. Ist die Frisur wichtig, keine Haube? Ist die Frisur wurscht, Haube?
In der Ruhe liegt die Kraft oder in der Bewegung liegt die Kraft?
Bewegung.
Liebe mit Liebeskummer oder keine Liebe und kein Kummer?
Liebe mit Liebeskummer.
Mehr Geld oder mehr Freizeit?
Mehr Freizeit. Mehr Geld für Freizeit.
Worauf wartest du? Oder morgen ist auch noch ein Tag?
Worauf wartest?
Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
Gerne bis zum Schluss bleiben.
Servus, Baba oder auf Wiedersehen.
Baba.
Pension Schöller. Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at.